Erntedankfest. Ich erinnere mich noch, so vor circa 20 Jahren, da war ich so 13, 14, dann haben wir öfters im Fernsehen mal diese Umzüge gesehen. Und mir scheint so, dass es mit der Zeit doch abgenommen hat, dass diese Umzüge heutzutage, in vielen Dörfern wird das ja noch gemacht, dass die Landwirte da mit ihren Traktoren langfahren und das wird wirklich geschmückt, dass es heutzutage immer weniger wird, habe ich den Eindruck, dass weniger darüber berichtet wird, dass aber auch weniger das Interesse ist, das zu sehen. Und es scheint so, als ob das auch wirklich so ein bisschen die Situation in Deutschland widerspiegelt, dass einfach die Dankbarkeit insgesamt zurückgeht, obwohl wir in einem reichen Industrieland leben. Wenn wir uns diese herrliche Vielfalt an Früchten, an Gaben anschauen, da ist für jede Geschmacksrichtung was dabei. Da ist für die feurig scharfen Peperonis, da ist süße Beeren und Trauben, da gibt es Kürbisse, Kohlrabis für die Neutralen. Für alle ist was dabei, so eine herrliche Vielfalt. Und wir sagen, Gott meint es so gut mit uns, weil er uns all diese herrlichen Gaben gibt. Gott ist so gut zu uns. Ist Gott so gut zu uns, weil er uns diese herrlichen Gaben gibt? Heißt das im Umkehrschluss, wenn jetzt in den armen Ländern, ich weiß nicht, ob da Erntedankfest gefeiert wird, wenn dort die Leute mit ganz wenig auskommen müssen, dass die dann sagen, wir haben nicht so viel, also ist Gott nicht gut? Ist das dann der Umkehrschluss davon? Wir lesen aber in der Bibel, dass Gott gut ist. Wie können wir das auflösen? Wir sagen, Gott ist so gut zu uns, er gibt uns so viel, wir können das sehen. Aber es gibt Menschen, die haben nicht so viel, die haben es nicht so gut. Wir werden uns heute einen Text anschauen, der uns helfen will, dass wir da eine Lösung finden. Wie gehen wir damit um? Wie erklären wir das? Kinder, ich weiß nicht, wie viele Geschwister ihr zu Hause seid, aber stellt euch mal vor, ihr seid zu dritt zu Hause, drei Geschwister. Und jetzt wollen eure Eltern euch eine Freude machen, Papa kommt von der Arbeit nach Hause oder Mama von Einkaufen und die haben euch etwas mitgebracht, etwas Schönes, mal was, was ihr sonst nicht bekommt. Und jetzt kommt Papa oder Mama durch die Tür und zwei, ihr und noch ein Geschwisterchen, ihr seid als erstes, die dabei sind. Und leider ist es manchmal so, dass die Eltern, obwohl die euch was Gutes kaufen können, aus irgendeinem Grund dummerweise nicht genug Geld hatten oder es gab es nicht davon, nur zwei Teile gekauft haben. Also ihr seid drei Geschwister, aber eure Eltern haben nur zwei Teile gekauft. Entweder zwei Colas oder zwei Lutscher oder wie auch immer. Und ihr seid aber drei Geschwister. Und ein Geschwisterchen ist im Garten irgendwo weit weg und ihr seid jetzt die Ersten, die das sehen dürfen. Welche zwei Möglichkeiten hättet ihr zu handeln? Was könntet ihr tun? Man könnte auf Papa einreden, das andere Geschwisterchen ist ja nicht da. Komm, jetzt schnell, wir verzehren das, der bekommt es gar nicht mit, oder? Und welche Möglichkeit hätte man noch zu handeln? Wie könnte man noch reagieren? Man könnte sagen, halt, stopp, da ist noch ein drittes Geschwisterchen. Lass uns warten, dass es auch was bekommt, oder? Das erfreut und erwärmt doch das Herz der Eltern, wenn die Kinder von sich aus so handeln und sagen, da ist noch ein Geschwisterchen, das soll auch was bekommen. Dass alle was davon haben. Nun, wenn wir jetzt als Eltern unseren Geschwistern oder unseren Kindern eine Freude machen wollen und wir stehen jetzt im Laden vom Regal und es gibt dummerweise nur zwei Teile, wir haben aber drei Kinder, dann würde man sagen, und uns schmerzt ja das Herz, wir würden nicht zwei Kindern was geben und einem Kind nicht. Dann sind wir doch lieber bereit, keinem was zu geben. Oder? Oder wäre nicht vielleicht doch der richtigere Weg, doch das zu kaufen und dann vielleicht zu Hause mit Freuden zu sehen, dass die Kinder von sich aus sagen, wir sind zu dritt, lass uns das doch teilen. Und ich denke, ich sage nicht so viel, wenn es Gott genauso geht, der uns gute Gaben gibt, und dass Gottes Herz höher schlägt, wenn er sieht, dass die Geschwister auf dieser Erde seine Kinder auch teilen, dass die bereit sind abzugeben, dass der, der nicht viel hat, bekommt von denen, die viel haben. Und wenn es uns als Eltern schon Unmut erzeugt, wenn die sehen, die Kinder, die teilen nicht, sie geben nicht ab, wie viel mehr geht es dann Gott, wenn er sieht, dass seine Kinder nicht teilen untereinander, dass die nicht bereit sind, auch etwas abzugeben. Wir wollen uns einen Textabschnitt anschauen aus 2. Korinther. Die Kapitel 8 und 9, die sprechen über unseren Sachverhalt, über das, was uns, wir können aber nicht alles lesen, deswegen werde ich da nur einige Verse daraus vorlesen, aber insgesamt geht es darum, dass dort eine Gemeinde ist in Mazedonien. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise und er will eigentlich nach Asien. Es wird ihm aber verwehrt und er zieht weiter nach Mazedonien und dort werden Gemeinden gegründet, in Philippi und so weiter. Und Paulus setzt dann auf dieses europäische Gebiet über, nach Mazedonien, und dort werden Gemeinden gegründet. Diese Gemeinde in Mazedonien, sie war materiell gesehen arm. Das lesen wir in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 2. Und trotzdem wollte diese Gemeinde unbedingt an einer Spendenbeteiligung teilnehmen. Sie wollte unbedingt Geld und sie haben Paulus zugeredet, lass uns doch auch was geben für die Armen in Jerusalem. Das können wir da nachlesen. Und sie bestanden darauf, dass sie wirklich sich beteiligen dürfen. Und das ist hier eine interessante Formulierung, wenn wir in 2. Korinther 8, Vers 5 lesen. Sie gaben, also die Mazedonier, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. Sie haben sich erst Gott hingegeben. Und das führt uns zu der Frage, können wir Menschen, anderen Menschen was abgeben, ohne zuerst uns selber Gott hinzugeben? Sicherlich, Menschen können das. Menschen können viel geben aus ihrem Überfluss und am besten noch mit einem Pressetermin. Aber wirklich geben, obwohl man selber bedürftig ist, anderen zu geben, die in Not sind? Die Mazedonier waren selber arm und wollten unbedingt den Armen in Jerusalem helfen. Offenbar haben die Mazedonier, die gläubigen Mazedonier, verstanden, was Paulus den Korinthern hier vermitteln will. Es heißt dort in Kapitel 9, Vers 6, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten und wer sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Die Logik bei Gott ist eine ganz andere wie bei uns Menschen. Wir Menschen, wir werden darauf getrimmt, unsere Banken, sagen uns das immer wieder, wir müssen Rücklagen bilden, wir müssen sparen. Und das setzt sich dann irgendwann mal auch bei uns fest, dass wir sagen, ja, wir müssen immer mehr dafür sorgen. Wer weiß, was für Zeiten kommen. Es ist hier auch nichts gegen das Sparen gesagt. Aber wir sehen hier, dass Gottes Logik eine andere ist. Und zwar, wer abgibt, bekommt Segen und Freude. Stellen wir uns mal vor, wir haben einen Termin bei unserer Bank und der Angestellte guckt sich unsere Finanzen an und sagt, sie bilden viel zu wenig Rücklagen, sie sparen viel zu wenig. Und wir würden ihm sagen, wissen Sie was, je mehr ich ausgebe, desto mehr bekomme ich. Er wird wahrscheinlich gleich den roten Knopf unter der Theke drücken. Da ist jemand, der ist nicht ganz bei Sinnen. Das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Je mehr er ausgibt, desto mehr bekommt er. Und das ist das, was dieser Text, was Paulus den Korinthern vermittelt. Ihr gebt, aber ihr bekommt auch dafür. Und es heißt hier nicht einfach geben, sondern im Segen geben. Und dieses im Segen geben ist im Gegensatz zum geizigen Geben, zum sparsamen Geben. Naja, ich gebe, aber ich werde nur ganz wenig geben. Ein Landwirt damals, er musste abwägen, wie viel er in die Erde wirft als Samen und wie viel er für sich selber vielleicht verzehrt. Aber für einen Landwirt war immer klar, je mehr ich in die Erde werfe, je mehr ich sehe, desto mehr bekomme ich auch. Das sehen wir auch in Sprüche 11, Vers 24, 25 im Alten Testament. Also einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Das ist die Logik Gottes. Wenn du gibst, bekommst du mehr. Wer wenig sät, wer wenig gibt, der bekommt auch wenig. Nun, was wir von Gott bekommen, das werden wir dann im dritten Punkt sehen. was wir von Gott bekommen, ist nicht unbedingt materielle Güter, sondern es sind andere Dinge, wie Gott uns einfach den Lohn geben will. Und Kinder Gottes sollen eine Gebermentalität haben, nicht eine Nehmermentalität. Geben und nicht nehmen. Was motiviert uns zum Geben? Und das sehen wir auch in unserem Text in 2. Korinther Kapitel 8. Dort sagt Paulus: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er knüpft diesen Gedanken des Gebens an das zentrale Evangelium. Gott ist ein Gott der Geber. Wenn wir aufs Kreuz blicken, so sehen wir, Gott hat sich selbst gegeben und deshalb können wir geben, deshalb sollen wir geben, weil Gott hat alles gegeben. Er wurde arm für uns. Und das ist die Motivation, das ist das, was uns motivieren soll. Blicken wir aufs Kreuz und geben für den Herrn. Die Menschwerdung Gottes motiviert uns, Gott ist ein Geber. Was bewirkt das Geben? Wenn wir jetzt abgeben, wenn wir jetzt anderen Bedürftigen geben, was bewirkt das? Der erste Punkt ist, Gott wird durch dieses Geben geehrt. Wenn eine Gruppe Menschen wie die Mazedonier, die wenig haben, trotzdem bereit ist abzugeben, so wirft das doch Fragen bei vielen auf. Warum macht ihr das? Ihr habt doch selber wenig. Warum gebt ihr das noch ab? Und das sollte auch die Korinther anspornen. Und Paulus schreibt an die Korinther: Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Zunächst einmal sehen wir, die Not der Heiligen wird gelindert. Wir sollen geben, wir sollen anderen helfen. Aber was bewirkt dieses Geben noch? Wir haben gelesen, dass viele Gott danken. Geben ehrt Gott. Wenn wir geben, so ehren wir Gott dadurch. Solch ein Geben bewirkt, dass die Menschen ein richtiges Dankfest feiern. Stellen wir uns mal vor, die Situation, ein Hilfspaket kommt in Moldawien bei den armen Witwen an. Es wird geklopft bei ihr und es wird ihr ein Paket überreicht. Hier hast du Brennmaterial. Oder hier hast du jetzt für den ganzen Monat Lebensmittel oder sonst irgendetwas. Was werden diese Leute tun? Wie werden sie reagieren? Von ganz vielen hört man dann in der Reaktion, dass sie auf die Knie fallen und Gott danken und Gott die Ehre geben. Geben ehrt Gott. Und das ist dann ein richtiges Dankfest. Gott wird groß gemacht. Wenn man sich die Frage stellt, oder wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich Gott ehren? Dann sorge einfach dafür, dass jemand, der in Not ist, der irgendeine Hilfe braucht, der wirklich in existenzieller Not ist, dass er seine Hilfe bekommt und er wird Gott danken und preisen und so wird Gott geehrt. Gott wird geehrt, Gott wird gedankt. Und es wirkt überschwängliche Freude, wie wir gelesen haben. Und am Ende von Kapitel 9, als Paulus den Korinthern das dann geschrieben hat, so ruft er nochmal aus: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Gott hat sich uns gegeben, deswegen lasst uns anderen weitergeben. Es ist eine sehr große Motivation, die da drin liegt. Blicken wir zum Kreuz und geben dem anderen. Eine der Ursachen, warum Israel immer wieder gestraft wurde in seiner Geschichte, war, dass Israel die Armen, die Witwen und Waisen bedrängt hatte. Die Witwen und Waisen waren oft ein Synonym, eine Bezeichnung für die ganz Armen in Israel oder in der damaligen Gesellschaft. So lesen wir in Hesekiel: Man hat in dir, in Israel, Vater und Mutter verachtet, man hat in deiner Mitte dem Fremdling Gewalt angetan, man hat in dir Witwen und Waisen bedrängt. Man hat nicht für sie gesorgt, man hat nicht für die Armen gesorgt. Und das ist eine der Ursachen, warum Israel gestraft werden musste von Gott. Als Gott den Israeliten die Gebote gab, so lesen wir dort von einigen Geboten, dass sie gegeben wurden, damit die Armen, die Witwen und Waisen in Israel Hilfe und Schutz bekommen. Zum Beispiel sollten sie, die Israeliten, wenn sie ihre Felder ernten, sollten am Rande Gaben übrig bleiben, dass man sie stehen lässt. Und sie sollten auch keine Nachlese halten, damit die Armen, die Witwen und Waisen sich dort bedienen konnten. Das lesen wir in 4. Mose oder in 5. Mose, dort heißt es, 6 Jahre lang sollst du dein Feld ernten, sollst du deine Ernte einfahren, aber im 7. Jahr sollst du dein Feld liegen lassen, damit die Armen, die Witwen und Waisen sich daran ernähren konnten. Das war so, damit Israel, Gott hat Israel die Gebote gegeben, damit sie ein Segen sein sollten für die anderen, damit sie dadurch Gott verehren können, damit sie dadurch Gott groß machen und dass die anderen Nationen sich fragen, wie geht das, bei denen läuft das? Die sind ein Volk, wo wirklich alles ein System ist, das wirklich gut ist. Jeder ist versorgt, jeder hilft dem anderen. Israel hat das nicht getan, sie haben bedrängt. Und Amos spricht auch diese Gerichtsworte aus. Darum, weil ihr den Armen niedertretet und Getreideabgaben von ihm erhebt, sollt ihr die Häuser, die ihr aus Quadernstein gebaut habt, nicht bewohnen und den Wein der lieblichen Weinberge, die ihr gepflanzt habt, nicht trinken. Denn ich weiß, dass eure Übertretungen zahlreich und dass eure Sünden mächtig sind, dass ihr den Gerechten bedrängt, Bestechung annimmt und die Armen im Tor unterdrückt. Eine harte Gerichtsbotschaft und Gott nimmt die Versorgung der Armen, der Witwen und Waisen sehr ernst. Wie wir schon gesehen haben, knüpft Paulus diese Botschaft des Gebens an die zentrale Kreuzesbotschaft. Und auch hier sehen wir, die Parallele zu Jesus. Jesus gibt sich selber hin und in seinem Hingeben ehrt er seinen Vater, ehrt er Gott. Das lesen wir in Johannes Kapitel 7. Dort sagt Jesus, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Jesus hat die Ehre dessen gesucht, der ihn gesandt hat. Er hat immer auf seinen Vater hingewiesen. Geben ehrt Gott. Wenn wir geben, so ehren wir Gott dadurch. Den Korinthern erklärt Paulus, dass das Geben als Ausgleich gedacht ist. Es gibt Menschen, die haben viel, es gibt Menschen, die haben wenig. Und so sollen die, die viel haben, dem anderen geben, damit ein Ausgleich passiert. Damit nicht einer übermäßig viel hat, und das war damals die Schere, die ging noch mehr auseinander wie heute, dass es dort ganz Reiche gab und ganz Arme und auch in der Gemeinde, und das gab nicht selten Spannungen dadurch. Es ist also im Grunde genommen, man könnte sagen, es ist hier der reine Kommunismus, wenn man das so sagen darf. Eine Gütergemeinschaft, aber nicht ein Kommunismus, wo der Mensch mit seinem bösen Herzen die Güter aufteilt, sondern wo Gott regiert. Es soll nicht einer ganz viel haben und der andere gar nicht, sondern macht es zum Ausgleich. Und Paulus erinnert hier an die Israeliten und sagt, wisst ihr noch, als die Israeliten in der Wüste waren, so hat Gott die Wachteln gegeben. Und sie konnten sich bedienen, Gott hat das Manna gegeben, sie konnten sich bedienen. Dann gab es natürlich ganz Schlaue, die haben gesagt, ja, warum soll ich nur für morgen sammeln? Ich kann ja auch für übermorgen und für 3 Tage und 4 Tage sammeln. Die viel gesammelt hatten, die hatten trotzdem nicht mehr wie die, die nur für diesen Tag gesammelt hatten. Das hat Gott bewusst gemacht, dass man auf ihn vertraut und dass man nicht sammelt für sich und der andere hat nur wenig. Der zweite Punkt, geben zeigt Glauben. Die Mazedonier waren bereitwillig, eine Spende zu geben. Und Paulus erklärt das den Korinthern und sagt, sie haben wenig und geben trotzdem. Ist das nicht für euch ein Ansporn, liebe Korinther, dass die so viel geben? Und dann heißt es dort in 2. Korinther 8, Vers 7, wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch geweckt haben, so gebt reichlich bei dieser Wohltat. Mit anderen Worten, wenn ihr Glauben habt, so zeigt es dadurch, dass ihr was gebt. Zeigt euren Glauben durch eure Gabe. Ist es nicht so, wenn wir Mittel haben, wenn es uns gut geht, wir normalen Verdienst haben, dann überlegt man schon, was macht man so mit seinem Geld, mit seinem Verdienst? Und dann, wenn die Überlegung kommt, Geld abzugeben in die Spende, naja, wie viel gebe ich denn? 10 Euro, 50 Euro im Monat, je nachdem. Und dann überlegt man, rechnet man vielleicht aufs Jahr hoch, oh, das ist eine ganz schön große Summe. Was könnte man nicht für diese Summe noch anderes machen? Ich könnte dafür noch dies und jenes und das für mich kaufen. Da gehen schon sofort die Gedanken los. Aber wenn wir das trotzdem machen, dass wir das abgeben, dass wir sagen, Gott, ich will es dir geben. Sorge du für mich. Glauben, geben zeigt auch Glauben. Und es scheint hier zunächst mal ein Verlust zu sein. Ich gebe und ich gebe etwas weg. Mir steht es nicht mehr zur Verfügung. Es ist ein Verlust für mich. Aber wir werden nachher sehen, das wird eigentlich unser Gewinn sein. Wir haben gesehen, auch im Lukas-Evangelium vor vorletzten Bibelstunde, dass dort eine Frau war. Sie gibt ihre letzten 2 Groschen in den Gotteskasten und sie bringt damit zum Ausdruck, ich gebe mein letztes Gott. Wie Gott mich dann weiter versorgt, weiß ich nicht. Aber ich glaube und ich vertraue darauf, dass er es kann und dass er mich weiter versorgen wird. Das zeigt es, das Glauben. Nun, wir sind nicht in existenziellen Nöten. Und trotzdem bringen wir dadurch Glauben zum Ausdruck, wenn wir etwas abgeben, wenn wir es Gott geben. Paulus zwingt hier die Korinther nicht. Er sagt, nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich eure Liebe, ob sie rechter Art sind. Paulus will die Korinther anspornen und er sagt, guck mal, die geben so viel. Seid ihr auch bereit, so viel zu geben? Und dann lesen wir ja diesen Vers, der ganz bekannt ist, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es soll nicht unter Druck, nicht unter Zwang passieren, sondern freiwillig, mit einem freudigen Herzen. Und dieses Element des freien Gebens, das sehen wir immer wieder, auch im Alten Testament. Wir lesen das zum Beispiel auch in 1. Timotheus, Kapitel 6, ab Vers 17. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott. Also, dass sie nicht hoffen auf Reichtum, sondern auf Gott. Der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Gerne geben, behilflich sein. Dass sie auf Gott vertrauen. Und in 5. Mose 15, dort sehen wir auch, dass das freiwillige Geben, das ist, worauf Gott den Wert legt. Auch hier sehen wir die Parallele zu Jesus. Jesus vertraut seinem Vater völlig. Geben zeigt Glauben. Und auch Jesus gab sich hin und er vertraute, er glaubte seinem Vater, dass er es gut mit ihm meint. Zum Beispiel, als Jesus in einem Boot schlief und ein Sturm aufbrach. Jesus hat seinem Vater vertraut, er wacht über mich. Mir passiert nichts. Der dritte Gedanke, geben erzeugt Lohn. In der Bibel lesen wir von dem reichen Mann, der zu Jesus kommt mit einer Frage und sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagt zu ihm, geh, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Er war nicht bereit dazu. Die Jünger, die bekommen dieses Gespräch mit und sie sagen, ja, aber wir haben das getan. Ja, und jetzt? Was passiert uns? Was ist jetzt mit uns? Wir haben alles gegeben. Wofür jetzt? Was ist der Sinn dahinter? Sie fragen nach dem Lohn und Jesus macht ihnen auch deutlich, es wird einen Lohn geben. Geben erzeugt Lohn. Das lesen wir in 2. Korinther 9, auch in 2. Korinther 9, Vers 10. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Wer gibt den Samen? Es ist Gott. Wer gibt das Brot? Es ist auch Gott. Alles in allem gibt Gott. Und mit Samen sind hier auch die Chancen gemeint. Die Chancen, etwas zu geben, woraus Frucht entstehen kann. Und Paulus sagt, ihr habt jetzt die Chance, für Jerusalem eine Gabe zu geben. Nutzt diese Chance, gebt etwas. Gott gibt den Samen und Gott gibt die Möglichkeiten, das Gute zu tun. Mir fiel da ein, als wir in Lörrach öfters mal einkaufen waren, dann saßen oft bei den Einkaufswagen Leute, ich weiß jetzt nicht, ob es Flüchtlinge waren, die hatten dann ein Schild um sich und bitte helft mir. Und die saßen dort mit ihrer Schüssel und das waren Bedürftige gewesen. Und unsere Kinder wollten denen was geben, hatten aber nichts. Und was haben die gemacht? Die sind natürlich zu Papa, Mama gekommen. Darf ich ihnen was geben? Wir hatten ihnen das Geld gegeben, das sie dann weitergeben konnten. Und das ist das Bild, das Paulus hier gebraucht. Gott hat euch was gegeben, aber gibt es weiter. Teile es mit anderen. Behalte es nicht für dich. Gott gibt letzten Endes alles, was wir auch weitergeben können. Es ist nicht unser eigenes, sondern wir sind Verwalter. Wir haben nicht den Anspruch, es für uns zu verwenden. Paulus sagt, Gott gibt den Samen und wir sollen diesen Samen ausstreuen. Gott gibt uns Möglichkeiten und wir sollen sie nutzen. Nutzen wir diese Möglichkeiten, geben weiter. Wer ist es letzten Endes, der uns auch dazu befähigt und die Mittel gibt, es weiterzugeben? Es ist Gott. Gott befähigt zum Geben. Gott braucht unser Geld nicht. Gott könnte auch ohne unserem Geld auskommen, ohne Probleme. Aber Gott will, dass wir es lernen, dass wir zusammengehören, dass wir Geschwister eines Vaters sind. So wie wir Eltern sehen, unsere Geschwister, die teilen gerne und es freut uns. Und dann macht es noch mehr Freude, nächstes Mal denen wieder was zu geben. Genauso ist es das, dass wir teilen, dass wir anderen geben, die in Not sind. Paulus weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Finanzen und Spenden ist manchmal ein sehr sensibles Thema und er geht hier sehr taktvoll damit um und zeigt auch den vollen Umfang der Bedeutung, was das bedeutet, wenn wir geben. Nämlich, dass wir auch einen Lohn haben werden und er will die Korinther anspornen und er sagt, ihr werdet Frucht davon haben. Es wird sich auswirken. Nun, wenn wir geben, werden wir nicht immer oder selten gleich sehen, dass Frucht entsteht. Vieles werden wir erst in der Ewigkeit sehen, dass dort eine Frucht entstanden ist. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Samen weiterzugeben und dass wir uns als Verwalter sehen. Gott gibt uns und wir wollen es den anderen weitergeben. Auch an anderen Stellen im Neuen Testament sehen wir, dass Gott verheißt, wenn ihr weitergebt, wenn ihr großzügig seid, so ist ein Lohn darauf. Es heißt hier in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber kann machen, es ist Gott, der machen kann, Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Es ist die Allmacht Gottes, die uns reich macht. Und es ist auch die Allmacht Gottes, die uns versorgt. Wenn wir geben, so wird uns Gott auch versorgen und er wird uns auch geben, sodass wir reich sein werden. Wenn man jetzt in die Gemeinde blicken würde und einmal aufzählen würde, sind wir als Gemeinde reich? Hat Gott uns versorgt? Und ich denke, man kann jetzt über die 20 Jahre sagen, ja, diese Gemeinde war immer versorgt gewesen. Mit Chor, mit Kinderstunde, mit Gottesdiensten, mit allem Möglichen. Hier könnte man vieles aufzählen. Immer reich gewesen. Und Gott schenkt diesen Reichtum, aber lasst uns auch wirklich uns anspornen lassen, damit wir auch weitergeben. Damit das nicht bei uns bleibt, sondern dass wir dieses Auge haben, diesen Blick für andere haben und dass wir teilen. Dass wir sehen, Gott hat auch noch andere Kinder auf dieser Erde, die in Bedürftigkeit sind, die arm sind und die unsere Hilfe brauchen. Geben erzeugt Lohn, geben wirkt Lohn. Auch bei Jesus sehen wir, er hat sich hingegeben. Und was hat er dafür bekommen? Er wurde erhöht, er wurde zum Rechten Gottes gesetzt und ist der Herrscher über alles. Auch er hat Lohn bekommen. Und lasst uns motivieren, lasst uns anspornen, lasst uns investieren. Wenn ich heute jetzt sagen würde, liebe Geschwister, wisst ihr was, dort gibt es eine Firma, eine aufsteigende Firma und wenn ihr heute euer Geld in Aktien in diese Firma investiert, so werdet ihr in 10 in 15 Jahren ganz viel Rendite, Ertrag haben davon. Wäre das für euch ein Ansporn, hinzugehen und wirklich Geld zu investieren? Und hier ist so eine Aktie. Setzen wir auf die Aktie Gottes, dass wir sagen, wir investieren in Gott. Und eines Tages wird uns einen Lohn geben, bekommen wir einen Lohn dafür. Es lohnt sich wirklich. Wir haben gesehen, geben ehrt Gott. Wenn wir Gott ehren wollen, lasst uns geben. Wir haben gesehen, geben zeigt Glauben. Und geben wirkt Lohn. Bei all dem blicken wir aufs Kreuz und geben mit einem großzügigen, mit einem freimütigen Herzen. Amen.